Ja, Thema der satte Christ. Ich habe lange überlegt, bis ich auf das Thema für die heutige Predigt kam. Und bestimmt fragt ihr euch auch, was das wohl für ein Titel ist. Jeder von euch kennt das Gefühl von Hunger. Ich bin jemand, der morgens eher nichts essen kann. Aber nachmittags habe ich den Hunger. Wenn ich nach Hause komme und weiß, was meine liebe Frau schon gekocht hat, dann freue ich mich auch darauf. Abends ist es dann nicht Hunger, sondern eher Appetit, der mich immer wieder zum Kühlschrank gehen lässt. Manchmal finde ich nichts Passendes, schaue eine halbe Stunde später nochmal rein, in der Hoffnung, ich hätte irgendwas übersehen. Und wenn ich nichts finde, schaue ich tatsächlich eine halbe Stunde später nochmal rein und meist finde ich da nochmal etwas. Ich weiß, dass dieses Essverhalten nicht gesund ist. Vor allem abends ist es eher ungesundes und süßes Zeug oder schwer belastendes Essen, das einen schlecht schlafen lässt. Jetzt habe ich das große Glück, dass ich nicht zu Übergewicht neige. Übergewicht ist ein großes Problem in unserer Gesellschaft. Der Grund ist, dass wir zu viel und zu ungesund essen. Ich habe eben gesagt, dass jeder von euch das Gefühl von Hunger kennt. Aber ist das tatsächlich so? Ist es schon richtig Hunger, wenn ich mich zum Mittagessen an den Tisch setze? Oder wenn ich eine Diät mache und seit Wochen auf bestimmte Nahrung verzichtet habe oder nur kleine Portionen gegessen habe, habe ich dann richtig Hunger? Nach unserer Definition wohl schon. Aber was würde wohl jemand sagen, der in einem Land der dritten Welt lebt? Ein Land, in dem Hungersnot herrscht. Was würde wohl jemand sagen, der seit Monaten oder seit Jahren in der Woche nur zwei Schüsseln Reis zur Verfügung hat? Wie würde der wohl Hunger definieren? Ich muss zugeben, ich habe noch nie in meinem Leben Hunger gelitten. Mein Körper hat noch nie vor Hunger geschmerzt. Und ich habe auch keine Mangelerscheinungen aufgrund von Unterernährung. Wir dürfen Gott so dankbar sein, dass wir noch nie wirklich ausgehungert waren. Und in einem Land leben, in dem wir nicht davon bedroht sind. In der Regel können wir uns satt essen. Wir können so viel essen, dass unser Körper sagt, es reicht. Und oft genug essen wir dann noch weiter. Es gibt hunderte Millionen Menschen, die in ihrem ganzen Leben noch nicht so satt waren, wie es für uns normal ist. Für uns ist Hunger, wenn wir nicht satt sind. Für diese Menschen ist Hunger, wenn sie nicht genug zum Leben haben. Das Erschreckendste ist, dass es auch bei mittlerweile 8 Milliarden Menschen nicht etwa zu wenig Nahrung gibt. Gott hat diese Erde so reich ausgestattet, dass sie alle Menschen und noch mehr ernähren kann. Aber wir Menschen in unserem Egoismus und unserem Wahnsinn schaffen es, auch in diesem Bereich, ein Ungleichgewicht und eine Zerstörung herzustellen, die unerträglich ist. Während auf der einen Seite hunderte Millionen verhungern, werden auf der anderen Seite Millionen Tonnen Nahrung weggeschmissen oder in Raffinerien zu Kraftstoff und in Biogasanlagen zu Energie umgewandelt. Während sich Millionen von Kindern Essen auf Mülldeponien zusammensuchen, wird in den Industrienationen und vor allem auch in Deutschland Essen zur Religion erhoben. Da muss Essen vegan sein, es muss hip sein, modern, besonders. Früchte müssen am besten vom anderen Ende der Welt kommen und Steaks werden mit Blattgold verziert. Essen ist Lifestyle, was kümmert mich der Rest, der hungert? Wenn wir heute Morgen hier sind, soll es aber ja nicht um unseren Körper gehen. Es ist wichtig, sich gesund zu ernähren und ausreichend zu ernähren. Und es ist auch wichtig, einen Blick auf die Welt zu haben. Essen ist Nahrung mit seinen tausenden unterschiedlichen Geschmäckern, ein Geschenk Gottes. Essen sollte nicht unser Leben bestimmen, weder in die eine noch in die andere Richtung. Wenn wir hier Sonntag zusammenkommen, geht es um unsere geistige Nahrung. Und da ist die Frage an dich: Bist du hungrig? Als du dich heute Morgen auf den Weg gemacht hast, warst du da richtig hungrig? Hungrig auf Gottes Wort hungrig auf die Gemeinschaft mit den Geschwistern, hungrig auf die Anbetung des Herrn? Wann warst du das letzte Mal geistig hungrig? Oder kennst du das Gefühl überhaupt noch? Wenn wir zum Glauben kommen, wenn wir das erste Mal die Gnade Gottes erfahren und in echter Gemeinschaft mit dem Herrn kommen, dann ist das was Überragendes. Wir sind neu geboren. Wir haben ein neues Leben und wir wollen dieses neue Leben neu beginnen. Alles in uns schreit förmlich nach der Gemeinschaft mit Gott, nach der Gemeinschaft mit den Geschwistern und nach Gottes Wort. Wir sind hungrig, wir wollen lernen, wir wollen wissen, wir wollen machen und unserem Herrn dienen. Gottes Liebe zu uns hat eine Liebe zu ihm entfacht, die alles in Brand setzt. Ja, genau in dieser Reihenfolge, das dürfen wir nicht vergessen. 1. Johannes 4, Vers 19, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Und Gott versorgt uns auch in unserem Hunger. In seinem Wort finden wir alle geistliche Nahrung, die wir brauchen. Er versorgt uns in der Gemeinde mit Gemeinschaft. Er versorgt uns im Gebet und in der Gemeinschaft mit ihm. Und wir wachsen. Wir lernen Gott mehr und mehr kennen. Wir vertrauen auf ihn, verstehen mehr und mehr sein Handeln und unser Vertrauen wächst noch mehr. Besonders in schwierigen Zeiten und durch Niederlagen erkennen wir seine Güte und Gnade und seine unaussprechliche und unendliche Liebe. Wir verstehen mehr und mehr sein Wort und erkennen Dinge, die wir vorher nicht gesehen haben. Gott gestaltet uns um und gebraucht uns. Wir sind wie im Psalm 1, Vers 3, der Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht und alles, was er tut, gerät wohl. Aber dann passiert oft etwas, das alles in Gefahr bringt. Es passiert nicht schlagartig. Es ist kein Ereignis. Nein, es kommt schleichend. Ganz langsam und meistens nicht zu erkennen. Wir werden satt. Satt sein ist eine große Gefahr. Satt sein heißt, träge und unachtsam werden. Ich habe mal in Gottes Wort geschaut, wo wir etwas Vergleichbares finden. Ein Beispiel ist König David. David hatte so viel mit Gott erlebt. Er hatte mit Gott große Siege errungen. Er ist mit Gott durch große Bedrängnisse gegangen. Dann wurde er König und kam zur Ruhe. In 2. Samuel 11 lesen wir: Und es geschah im folgenden Jahr, zu der Zeit, da die Könige zum Kampf ausziehen, da sandte David Joab und seine Knechte mit ihm und ganz Israel. Und sie schlugen die Ammoniter nieder und belagerten Rabba. David aber blieb in Jerusalem. Und es geschah, als David zur Abendzeit von seinem Lager aufstand und auf dem Dach des königlichen Hauses umherwandelte, da sah er vom Dach aus eine Frau sich baden, und die Frau war von sehr schönem Aussehen. David sandte hin und erkundigte sich nach der Frau, und man sprach: Ist das nicht Bathseba, die Tochter Eliams, die Frau Urias, des Hittitas? David sandte Boten hin und ließ sie holen. Und sie kam zu ihm, und er lag bei ihr, und sie kehrte wieder in ihr Haus zurück. Wir haben eine Situation, in der Joab und alle Israeliten zum Kampf ausziehen. David bleibt zu Hause. Er hat schon genug gekämpft. Er hat es sich verdient, es mal ruhig angehen zu lassen. Er hat sich den ganzen Tag ausgeruht und steht erst zur Abendzeit auf. Ihm geht es richtig gut. Er ist erholt und zufrieden. Vielleicht denkt er darüber nach, wie weit er schon mit Gott gekommen ist, welche große Prüfung er mit Gott bestanden hat. Jetzt ist er am Ziel. Und dann? Dann kommt der Teufel mit der Versuchung um die Ecke und David fällt. Und kurze Zeit später ist er ein Ehebrecher und Mörder. Ich finde auch diesen Bildvergleich so spannend. Die anderen ziehen in den Krieg und David bleibt zu Hause. David hat seine Waffenrüstung abgelegt. Er hat sich eine Auszeit vom Kampf genommen. Unser Feind nimmt sich keine Auszeit vom Kampf. Er hört nie auf, uns anzugreifen und zu versuchen, uns zu Fall zu bringen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir nie unsere Waffenrüstung ablegen. Oder schauen wir uns Lot an. Er zieht mit seinem Onkel Abraham und erlebt ebenfalls große Dinge mit Gott. Dann trennen sich beide und Lot wählt die Gegend um Sodom, um dort zu bleiben und zur Ruhe zu kommen. Später können wir nun ungläubig von den Zuständen in Sodom und Gomorra lesen, unter denen Lot mit seiner Familie lebte, bevor Gott ihn rausriss und diese sündigen Städte zerstörte. Da stellt sich die Frage, warum ist Lot nicht vorher dort abgehauen? Wie war sein Innerstes abgestumpft, dass er dort mit seiner Familie bleiben konnte? Während David in einem Moment fiel, fiel Lot ganz langsam, ohne es zu merken. Der Fall fing bei beiden jedoch nicht an, als sie im Kampf waren. Es fing nicht an, als sie in Bedrängnis und Not standen. Nein, sie fielen, als es ihnen gut ging, als sie am Ziel zu sein schienen, als sie satt waren. In dieser Gefahr stehen wir heute besonders in unserer Gesellschaft, wo wir gut mit allem versorgt sind. Das Christenleben ist mal abgesehen von einigen Widerständen in der Gesellschaft doch ziemlich einfach. Wir werden nicht verfolgt, wir haben die Zusagen der Gnade und Errettung, wir haben Gottes Wort jederzeit zur Hand, wir dürfen uns frei treffen. Wir leben teilweise schon viele Jahre mit Gott, uns geht es geistlich gut und das Leben als Christ ist so normal geworden. Das ist erstmal grundsätzlich nichts Schlechtes. Jesus will ja, dass wir bei ihm zurückkommen. Er hat selbst gesagt, dass er uns Frieden gibt. Aber wenn der Friede zur Selbstzufriedenheit wird, wenn wir der Meinung sind, wir wären schon am Ziel und satt werden, dann sind wir in Gefahr. Vielleicht bist du der Meinung, du weißt schon so viel über Gott, dass es ausreicht. Vielleicht denkst du, ich gehe schon 30 oder 50 Jahre mit dem Herrn. Da habe ich alles erlebt. Ich habe schon so viel in Gottes Wort gelesen, erkannt, da müssen andere erstmal hinkommen. Oder du sagst, ich habe Gott schon so viel gedient, habe schon so viele Menschen von ihm erzählt, ich habe schon so viele Dienste übernommen. Ich habe mein Soll erfüllt, jetzt sind mal die anderen dran. Wenn das so ist, bist du in Gefahr, dann bist du satt. Einige werden sogar so satt, dass sie der Meinung sind, dass wir immer genug haben. Sie sind der Meinung, sie hätten genug über Gott gelernt oder sie bräuchten die Gemeinschaft in der Gemeinde nicht mehr. Sie meinen, es reiche aus, wenn sie ab und zu noch beten, ab und zu noch etwas lesen und errettet für die Ewigkeit, sind sie ja eh. Manchmal hört man sogar den Ausspruch, sie haben das Gemeindeleben oder auch nur die anderen anstrengenden und doch nicht wirklich nachfolgenden Christen satt. Wenn du heute Morgen hier bist, ist es bei dir noch nicht so schlimm. Aber die Frage ist trotzdem, wie hungrig bist du noch? Als du von Gott ein neues Leben geschenkt bekommen hast, warst du ausgehungert und unterernährt. Du standst bis dahin an der Schwelle des Todes. Und wie jemand, der kurz vor dem Verhungern ist, sich über Nahrung hermacht, hattest du Hunger nach Gott. Und jetzt? Ist es da nicht oft so, dass wir unsere geistliche Nahrung als etwas Selbstverständliches sehen? Es ist ja selbstverständlich, dass Gott uns versorgt. Das hat er ja auch gesagt. Aber schätzen wir es auch als das Wunderbare, das Kostbare, das Außergewöhnliche? Oder ist es manchmal so, dass wir sagen, ach, das Thema kenne ich schon. Oder dass wir sagen, das Thema interessiert mich jetzt gerade nicht so. Oder es ist mir gerade zu schwer. Das ist, als ob ich bei körperlicher Nahrung sage, ach, da habe ich jetzt keinen Appetit drauf. Oder das habe ich letzte Woche schon gegessen. Und wie bei körperlicher Nahrung fangen wir dann auch im geistlichen Bereich an, uns ungesunde Appetithäppchen zu suchen. Zwar mag hier und da ein Stückchen Schokolade uns nicht umbringen, aber hier und da ein Stückchen Sünde wird im geistlichen Bereich seine Wirkung nicht verfehlen. Am Anfang bekommen wir es vielleicht gar nicht mit. Aber seid sicher, der Teufel liegt listig auf der Lauer und wartet nur darauf, wie er uns zu Fall bringen kann. Wie oft habe ich schon gesagt, ein Stückchen Schokolade ist ja nicht schlimm und am Ende habe ich die ganze Tafel aufgegessen. Wir brauchen gute geistliche Nahrung und wir müssen uns immer wieder vor Augen halten, wie wichtig sie ist. Daran sollten wir nie satt werden. Wir denken in unserer Gemeinde oft darüber nach, wie wir die jungen Leute mehr in die Gemeindearbeit einbinden können. Wir wünschen uns, dass sie sich wohlfühlen in der Gemeinde und für Gott brennen. Ich bin so dankbar, dass wir junge Menschen in unserer Gemeinde haben. Das ist nicht selbstverständlich. Wir sind ein Geschenk des Herrn. Es ist nicht selbstverständlich, weil es unsere Kinder sind. Gott hat keine Enkelkinder. Sie haben sich alle selbst für Gott entschieden und sind hier, weil sie ein Leben mit Gott führen wollen. Junge Christen brauchen alte Christen als Vorbild. Junge Christen können in der Gemeinde nicht für Gott brennen, wenn alte Christen satt dasitzen und nur noch vor sich hinglimmen. Junge Christen brauchen begeisterte alte Christen, um Begeisterung für Gott zu erleben. Sie brauchen laut und mit Freude im Herzen singende alte Christen, damit sie laut und mit Freude im Herzen selbst singen können. Sie brauchen wahrhaft anbetende alte Herzen, die ihre jungen Herzen zur Anbetung bringen. Wenn du das Feuer in dir nicht mehr spürst, dann bitte Gott, dass er es neu in dir entfacht. Wenn du denkst, dass du schon am Ziel bist, dann bitte Gott, dass er dir das Ziel neu vor Augen stellt. Wenn du satt bist, dann bitte Gott, dass er dich wieder hungrig macht. Das Leben mit Gott ist das Großartigste, das Spannendste, das Aufregendste und Überraschendste, was es in dieser Welt zu finden gibt. Es führt dich durch tiefe, dunkle Täler und auf sonnige, warme Höhen mit unglaublichen Ausblicken. Es ist eine Forschungs- und Entdeckungsreise, die dein Wesen, deine Seele und dein Innerstes verändert. Ein Leben mit Gott heißt ein Leben an der Hand des Schöpfers des Universums. Und ein Leben an der Hand dessen, der von sich selbst gesagt hat, ich bin die Liebe. Dieses Leben wird nie Normalität. Es wird nie gleich. Es ist jeden Tag neu. Dieses Leben ist spannend und es ist erst am Ziel, wenn du beim Herrn bist. Ich wünsche mir, dass Gott in jedem von uns den Hunger wieder entfacht, dass er uns alle neu in Brand setzt, damit wir andere, die ihn noch nicht kennen, anstecken können. Ich wünsche mir, dass er unsere Augen wieder zum Leuchten bringt, wenn wir nur seinen Namen sagen. Ich möchte zum Schluss noch eine Sache aufgreifen, die wir nicht verwechseln dürfen. In 1. Könige 19, Vers 2 lesen wir: Und Ahab erzählte der Isabel alles, was Elia getan hatte und wie alle Propheten mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen: Die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich morgen um diese Zeit mit deinem Leben nicht so verfahre, wie du mit ihrem Leben. Und als er das sah, machte er sich auf und ging fort um seines Lebens willen. Und er kam nach Beersheba, das zu Juda gehört, und ließ seinen Burschen dort zurück. Er selbst aber ging in die Wüste eine Tagereise weit, und er kam und setzte sich unter einen Ginsterstrauß. Und er erbat für sich den Tod und sprach: Es ist genug. So nimm nun her mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich unter den und schlief ein unter dem Ginsterstrauch. Und siehe, ein Engel des Herrn rührte ihn an und sprach: Steh auf und iss. Und als er sich umsah, siehe, da war bei seinem Kopf ein auf heißen Stein gebackener Brotfladen und ein Krug Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Elia hatte viel für Gott und seine Wahrheit gekämpft. Er hatte zuletzt einen großen Sieg über die falschen Baal-Propheten errungen und eine öffentliche Bestätigung von Gott erhalten. Dafür trachtet ihn die Königin Isabel nach dem Leben. Elia flüchtet und ist dann mit seiner Kraft am Ende. Er ist geistig und körperlich so am Ende, dass er Gott um seinen Tod bittet. Selbst nachdem er das erste Mal von Gott durch Speise gestärkt wird, legt er sich wieder schlafen. So kaputt ist er. Auch wir können müde werden. In uns kann das Feuer des Herrn brennen und wir können Hunger nach dem Herrn haben. Aber durch Krankheit und Überlastung sind wir einfach nicht in der Lage. Oder es ist eine Traurigkeit, ein Kampf, den wir gerade führen, der uns keine Kraft mehr für andere Dinge lässt. Es kann sein, dass wir wollen, aber nicht können. Auch hier brauchen wir die Hilfe des Herrn. Es liegt in seiner Hand, uns wieder aufzurichten und uns neue Kraft zu schenken. Ich möchte schließen mit Philipper 2, Vers 13. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Amen.